Bevor wir jetzt auf die Predigt hören, möchte ich euch den Psalm 146 lesen. Da wird das Wesen von Gott auch nochmal beschrieben. Gott schützt die Schwachen. Halleluja, lobt den Herrn. Ich will den Herrn loben mit ganzer Hingabe. Ja, ich will ihn loben, solange ich bin. Zur Ehre meines Gottes will ich singen mein Leben lang. Setzt euer Vertrauen nicht auf Leute, die Einfluss haben und Macht ausüben. Sie sind doch bloß vergängliche Menschen und können euch nicht retten. Die werden sterben und zu Staub zerfallen. Und wenn ihr Lebensgeist sie verletzt, dann vergehen auch all ihre Pläne. Glücklich aber ist der Mensch, der seine Hilfe von dem Gott Jakobs erwartet. Glücklich ist, wer seine Hoffnung auf den Herrn setzt. Denn er hat Himmel und Erde geschaffen, das Meer und alles, was es dort gibt. Für immer wird er zu seinem Wort stehen. Den Unterdrückten verschafft er Recht. Den Hungernden gibt er zu essen und die Gefangenen befreit er. Der Herr macht die Blinden wieder sehend und richtet die Niedergeschlagenen auf. Er bietet den Ausländern Schutz und sorgt für die Witwen und Waisen. Er liebt alle, die seinen Willen tun. Aber diejenigen, die ihn missachten, führt er in die Irre. Der Herr regiert für immer und ewig. Zion, dein Gott, herrscht für alle Zeit. Lobe den Herrn. Halleluja.
Guten Morgen. Ja, also ich muss zuerst sagen, ich habe es nicht geschafft, das in eine Predigt reinzupacken. Also ich werde diesen Sonntag und dann in zwei Wochen auch nochmal über Barmherzigkeit reden. Heute geht es, wie gesagt, Thema Barmherzigkeit. Und mein erster Akt der Barmherzigkeit ist, euch die Predigt klar in fünf Überlegungen zum Thema zu ordnen. Zwei heute, drei in zwei Wochen. Erstens, wie Gott vorgestellt werden möchte. Es ist ja nicht egal, wie man vorgestellt wird. Man möchte ja von den besten Seiten vorgestellt werden und die wichtigsten Verdienste, der bedeutendste Titel soll nach vorne gestellt werden. Wir lieben es ja, wenn alle staunen, wie wichtig wir sind. Der Boxer Muhammad Ali ist an so einem persönlichen Ich-bin-so-wichtig-Tag mal geflogen. Als die Stewardess ihm gesagt hat, er soll den Sicherheitsgurt bitte anlegen, hat er sich geweigert. Die Stewardess hat ihm natürlich freundlich zugeredet, sie müssen natürlich wie alle hier den Gurt anlegen, das ist Vorschrift. Muhammad Ali entgegnete, Superman braucht keinen Sicherheitsgurt. Jetzt ist es ja so, dass Stewardessen schon ziemlich viel erlebt haben und deshalb kommt bei ihr wie aus der Pistole geschossen, Superman braucht auch kein Flugzeug. Aber wie stellt sich Gott eigentlich vor? Wir hören das im Psalm 146, Steffi hatten gelesen, wie der allmächtige Gott des Universums vorgestellt werden möchte. Er ist der Herr, der Himmel und Erde geschaffen, das Meer und alles, was darin lebt. Niemals bricht er sein Wort. Den Unterdrückten verschafft er Recht. Den Hungernden gibt er zu essen und die Gefangenen befreit er. Der Herr macht die Blinden wieder sehend und richtet die Niedergeschlagenen auf. Er bietet den Ausländern Schutz und versorgt die Witwen und Waisen. Und jetzt könnten wir mitten an der Bibel lesen, vom Anfang bis zum Ende, und wir würden auf jeder Seite in der Bibel auf Gottes Barmherzigkeit stoßen. Und uns könnte überhaupt nicht entgehen, dass diese Barmherzigkeit von Gott besondere Menschengruppen besonders raushebt. Alle, die Gewalt leiden, kommen immer wieder vor, hungrig sind oder gefangen, die fremd sind oder auf der Flucht sind, die verwitwet oder verwaist sind. Also es kann uns praktisch beim Bibellesen gar nicht entgehen, dass Gott Erbarmen liebt und grundsätzlich gerne für Gerechtigkeit sorgt. Und wenn wir so darüber nachdenken, dann fällt uns auf einmal unsere biblische Legasthenie auf, ziemlich peinlich, dass wir genau diese Botschaft manchmal ganz gerne überlesen. Ich schäme mich sogar ein bisschen, dass ich anderen Gott nicht immer so vorgestellt habe, weil dadurch vielleicht meine Umgebung den Eindruck bekommen hat, dass Gott sich genauso wenig wie manchmal sein Bodenpersonal um die Armen schert. Der Name Gottes ist Barmherzigkeit, heißt ein Buchtitel vom letzten Jahr verstorbenen Papst Franziskus. Und wir könnten jetzt auch die Evangelien aufschlagen. Wie wird Jesus sich denn wohl vorstellen? Und sein ganzer Lebensweg liest sich so, als würde er Stück für Stück das leben, was wir eben in Psalm 146 gehört haben. Er speist die Hungrigen, er macht die Gefangenen frei, er macht die Blinden sehend, er richtet auf die Menschen, die niedergeschlagen sind, und sein Herz gehört den Witwen und den Waisen. Wie konnten wir das nur so oft überlesen oder nur im übertragenen Sinne deuten oder sogar tatsächlich als nebensächlich abtun? Denn Jesus kommt ja ständig als barmherziger Samariter, als Brot des Lebens und als Licht der Blinden, als Freund der Kinder, als Gast der Sünder, als Brotvermehrer und Stürmewehrer, als Heiland der Kranken und als Todesüberwinder, als ein Armer, der reich macht, und als der Herr der Herren, der die Reichen vor dem Reichtum warnt. Auf dem Feld predigt er und lässt keinen Zweifel daran: Selig seid ihr Armen, aber weh euch Reichen. Und ich habe nochmal nachgeguckt, wir gehören ja weltweit zur absoluten Oberschicht, zu den reichsten 5% der Weltbevölkerung, selbst wenn du Grundsicherung erhältst, gehörst du zu den reichsten 5% der gesamten Weltbevölkerung. Wie stellt sich also Jesu unsere Gemeinde vor? Im Alten Testament sagt Gott schon, wie er sich das denkt. Ganz klare Informationen: Man soll zum Beispiel mit Absicht einiges auf dem Acker oder auf dem Weinberg stehen lassen, damit es die Armen einsammeln können. Das ist freiwilliger Verzicht auf maximalen Profit. Selbst Einschränkung der Reichen als Rechtsanspruch der Armen. Das ist Selbstbesteuerung aus Glaubensgründen. Dabei geht immer beides. Es geht um beides, um Erbarmen mit dem Einzelnen, der in Not gerät, und es geht darum, um eine gerechte Ordnung, die jedem eine faire Chance gibt, für sich selbst zu sorgen. Und dann sagt Gott selbst in 5. Mose 15, es sollte überhaupt kein Armer unter euch sein. Und jetzt blättern wir mal schnell nach vorne in eine Erzählung von der ersten Gemeinde, Apostelgeschichte 2. Ich habe euch das letzte Mal vorgelesen. Und da lesen wir nicht nur, dass sie Abendmahl gefeiert haben, dass sie auf die Apostel gehört haben, dass sie gemeinsam gebetet haben. Wir lesen auch, dass sie teilten von ihren Gütern, von ihrer Habe, je nachdem, wie es einer nötig hatte. Und dann fast kurz danach Lukas die Lage der Gemeinde zusammen: Es war keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Und ich habe oft das Gefühl, dass viele von uns glauben, nö, da ist gerade gar keiner bei uns, der Mangel hat. Und deshalb setzen sich in der Regel statistisch in diesem Bereich auch nur 3-8% der Gemeinde bewusst ein. Denn wenn wir uns umgucken, sehen wir tolle Autos, gut gekleidete Menschen, mit einer Smartwatch, mit einem E-Bike, mit einer teuren Kaffeemaschine zu Hause. Arme sind doch bei uns Fehlanzeige, vielleicht ein paar Windows-Nutzer, ja, die sind noch arm. Ja. Arme haben wir doch gerade gar nicht unter uns, ja. Die kommen gar nicht erst zu uns. Und in dem Moment klingeln die Worte von Jesus schon ein bisschen unheimlich in meinen Ohren: Ich war doch bei euch, nicht nur beim gemeinsamen Gebet, nicht nur im Gottesdienst. Ich war da, ich war hungrig, ich war durstig, ich war fremd, ich war krank, ich war nackt, ich war gefangen. Und daran hätte ich doch gesehen, wie ihr zu mir steht, wenn ihr Erbarmen gezeigt hättet. Ich hätte es daran abgelesen, was ihr den Armen gebt, das wäre mir selbst eine Wohltat gewesen. Und dann assistiert der Apostel Johannes noch und sagt in 1. Johannes 3, wenn jemand viel und reichlich Geld hat und nichts davon abgeben will, obwohl seine Geschwister gerade dringend etwas brauchen, wo bleibt denn da bitte die Liebe Gottes? Das ist also alles gar nicht empfohlen, sondern tatsächlich in der Bibel geboten, eine Selbstverständlichkeit, das steht gar nicht zur Verhandlung, das kannst du nicht optional dazu wählen. Jesus identifiziert sich bedingungslos mit den Armen. Wir gucken also nie in ein mehr oder weniger hübsches Gesicht nur. Wir sehen nie nur die verkorkste Lebensgeschichte von einem Menschen. Wir haben nie nur einen bankrotten Menschen vor uns, einen fremd aussehenden Flüchtling, einem der Alkohol verfallenen Seele, ein verlassenes Kind. Wir haben immer in jedem Fall ein Ebenbild Gottes vor uns, ein geliebtes Geschöpf, ein Menschenkind, auf das der Vater wartet. Ein Grund für Jesus, im Stall geboren zu werden und am Kreuz geschlachtet zu werden. Was immer ihr einem dieser Geringsten tut oder nicht tut, das habt ihr mir getan oder verweigert. Deshalb soll unser Ort doch eine Gemeinschaft von Menschen erleben, die entschlossen zupacken, die fachkundig helfen, die großzügig und fröhlich opfern, die sich selbst investieren, weil dann werden Menschen aufhorchen und auf einmal ganz schön interessiert sein. Warum macht ihr das denn eigentlich? Besucher sollen hier bei uns in der Gemeinde erleben, hier regiert Barmherzigkeit, keine hochnäsige Barmherzigkeit, die aus sicherer Entfernung gelegentlich sich mal zu den armen Schweinen irgendwie herunterbequemt, sondern eine Barmherzigkeit, die spontan ist, die loyal ist, die auf Augenhöhe ist, die tatkräftig ist, die respektvoll ist, die würdevoll ist. Wir wollen Elend bekämpfen und natürlich gleichzeitig auch jeden zum Glauben an den Heiland Jesus Christus einladen. Wenn du Jesus folgst, kannst du nicht am Elend vorbeigehen, ohne Erbarmen zu spüren, auch ohne Erbarmen zu denken, ohne Erbarmen zu planen, ohne Erbarmen zu tun. Und du kannst dich nicht erbarmen, ohne diese tiefste Not auch anzusprechen, dass ein Mensch nach Hause findet zu dem lebendigen Gott, zu dem Heiland, der alles verändern kann, zum liebevollen Therapeuten, der dir Gutes tun will. Jesus bringt das Reich Gottes jetzt und das bedeutet für uns Attacke gegen alles, was das Leben auf Erden zur Hölle macht. Und das Zweite, was ich euch heute mitgeben will, wie alles ins richtige Verhältnis kommt, weil alles, was wir bisher überlegt haben, stimmt ja. Und alles, was wir bisher überlegt haben, ist gefährlich unvollständig. Würde ich jetzt aufhören zu predigen, könnten wir zwar alle schnell zum Kaffee trinken gehen, aber wir hätten noch nichts wirklich Neues gehört. Um was ging es denn am Sonntag bei der Predigt? Oh ja, es ging mal wieder um gute Taten. Ja? Wir sollen gute Taten tun. Und deshalb möchte ich mit euch jetzt noch darüber reden, was das Besondere an der Barmherzigkeit ist. Es ist ein Geheimnis, das Jesus so auf den Punkt bringt. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und der Heilige Geist hat es so gefügt, dass uns Jesu Glückwunsch an die Armen in zwei Fassungen überliefert worden ist. Bei Lukas hören wir, selig seid ihr Armen. Und das meint die, die nichts haben von all dem, was auf dieser Welt zählt und denen oft noch das genommen wird, was ihnen geblieben ist. Bei Matthäus hören wir, selig sind, die da geistlich arm sind. Und das sind die, die vor Gott nichts vorzuweisen haben, geistlich arm sind. Nichts von dem, was vor Gottes Gericht zählen würde. Und plötzlich stehen wir nebeneinander, die Armen und die Armen, und plötzlich haben wir mehr gemeinsam, als wir für möglich gehalten hätten. Und das hat Folgen. Selig sind die, die da geistlich arm sind, sagt Jesus. Timothy Keller sagt, unser Problem ist, dass wir nicht gerne geistlich arm sein wollen. Das haben wir nicht gerne. Wir möchten lieber zur geistlichen Mittelschicht gehören. Vielleicht nicht sehr reich, aber auch nicht ganz arm sein. Aber Jesus sagt, ihr Lieben, das Evangelium kommt nur zu den Armen. Solange ihr zur geistlichen Mittelschicht gehören möchtet, könnt ihr nicht gerettet werden, werdet ihr niemals Frieden finden und wird euer Verhältnis zu den wirtschaftlich Armen immer schief und krumm sein. Was sagt man denn so in so einer geistlichen Mittelschicht? Man sagt zum Beispiel, gebt euch Mühe, opfert Geld, tut was für die Armen. Und der bürgerlich Fromme aus der spirituellen Mittelschicht ruft, Amen, genau, das schaffen wir können das. Das Problem ist aber, entweder er schafft es nicht so, wie er wollte, und dann liegt er ganz verzweifelt auf der Matte, oder er schafft es und sagt, ach, gut, was ich gemacht habe, oder? Bildet sich eine Menge darauf ein. Wer Middle Class in Spirit ist, also geistliche Mittelschicht leben will, der ist entweder verzweifelt oder stolz. Und beides gleichermaßen hält ihn fern von der tiefen Freude, von dem unzerstörbaren Frieden, den Gott den geistlich Armen schenkt. Gott zog es zu uns hier auf die Erde und was hat er gewählt? Eine extrem armselige Unterkunft. Über das ganze Leben von Jesus kann man eigentlich diese Überschrift stellen. Er, der reich war, wurde arm, damit wir, die völlig mittellos vor Gott stehen, die nichts vorzuweisen haben, die nichts bringen können, reich werden. Versteht ihr, es ist was schief, wenn wir meinen, wir wären was Besseres als die Ärmsten der Armen. Vor Gott sind nämlich alle Armen gleich. Und alle gleich arm. Und wenn wir das nicht sein wollen, dann haben wir ein Problem. Präzise gesagt, dann sind wir nicht zu retten. Das ist ja auch die Botschaft der Reformation. Da kommt der verlorene Sohn mit seinen Lumpen am Körper zum Vater. Er hat nichts mehr, was irgendwie noch für ihn sprechen würde. Der hat die ganze Kohle ausgegeben. Und der Vater zieht ihm ein neues Gewand an. Und ganz parallel dazu eine Vision vom Propheten Sacharja. Können wir in Sacharja 3 nachlesen. Er sieht den Hohepriester Jeschua im Tempel. Und wir wissen, der Hohepriester, die haben sich ganz oft gereinigt, bevor sie dann in das Allerheiligste im Tempel reintreten durften. Also die haben das reinste und sauberste Gewand getragen, das man sich nur denken kann. Aber Sacharja sieht den frommen, würdigen, komplett durchgeheiligten Priester in schmutzigen Lumpen. Wie auch er in Lumpen, warum denn das? Und dann sieht Zacharia, wie Jeschua von einem Engel das zerrissene, dreckige Zeug vom Leib gezogen bekommt und er bekommt ein reines Gewand und einen neuen Kopfschmuck. Der verlorene Sohn und der hochheilige Priester, sie stehen in derselben Armut vor Gott und es passiert pures, vollkommenes, reines, unverdientes, unwiderrufliches, totales Erbarmen. Das passiert dann. Und das passiert ihnen, weil einer, der es nicht nötig hatte, für sie arm geworden ist. Ihm hat man nämlich auch ein Gewand, das er hatte, vom Leib gerissen und dann haben sie ihn ans Kreuz geheftet, diesen anderen Jeschua. Darum geht es. Klar, was uns unterscheidet als reiche Menschen in der reichen westlichen Welt, von denen die materiell arm sind, darf man nicht herunterspielen, ist auch eine Verantwortung von uns, dass die Verantwortung, ich habe die mal durchdekliniert in einem Jugendkreis, dass ich denen erzählt habe, jede Entscheidung, die du triffst, alles, was du kaufst, hat ja eine unmittelbare Konsequenz für Menschen, die, was weiß ich, Kleidung in Indien herstellen oder in Pakistan oder sonst irgendetwas. Also all das, was du tust, hat ja unmittelbare Konsequenzen. Hohe Verantwortung. Aber an diesem einen und entscheidenden Punkt sind wir gleich und nur unsere geistliche Armut kann uns wirklich retten. Wenn ich sage, Jesus, ich habe nichts zu bringen, hey, du musst alles für mich tun, dann ist Jesus da. Und die, die auch materiell arm sind, die lieben dieses Evangelium und die finden auch darin übrigens ihre Würde. Und jetzt kommt auf einmal alles ins richtige Verhältnis, weil wir selbst mit unserer Barmherzigkeit noch ganz schön gefährdet sind. Unsere Barmherzigkeit ist gefährlich, gerade wenn wir unsere Barmherzigkeit im schlimmsten Fall auch noch als Programm irgendwie auf eine Gemeindefahne schreiben. Wir können uns dann zwar gut fühlen, wir können uns auch als Elitetruppe der göttlichen Barmherzigkeit fühlen, wir, die Habenden, denen, die nichts haben, so unendlich überlegen sind, so ist ja manchmal das Gefühl. Und haben wir es nicht auch verdient, haben sie es nicht auch selbst verschuldet, wenigstens teilweise? Zum Glück lassen wir uns ja großzügig herab zu den Armen, um ihnen aus lauter Güte aufzuhelfen. Und ich sehe es so, wenn wir uns aufmachen, dann gehen wir als Arme zu unseren armen Menschengeschwistern. Und es ist keineswegs ein Akt der Herablassung, sondern eine Reise zu unseresgleichen. Denn vor Gott haben wir beide nichts zu bringen. Nur als geistlich Arme werden wir das aufbringen, was allein Barmherzigkeit auch erträglich macht. Und das ist eine ganz tiefe Demut. Herr, ich hab nichts zu bringen. Eine ganz tiefe Bescheidenheit. Herr, wer bin ich, dass ich einem anderen irgendwie reinreden kann? Eine ganz tiefe Liebe. Herr, lass mich Menschen mit deinen Augen sehen, mit deinem Herzen sehen. Und danke, dass du mich geliebt hast. Amen.